Ich möchte die heutige Vorlesung in drei Teile gliedern. Zunächst ein wenig auf die Rahmenbedingungen dieser Vorlesung und dieses Ihres Studiums eingehen. Zweitens werde ich mir erlauben, Ihnen wie angekündigt eine kurze Zusammenfassung des Vorlesungsstoffes zu präsentieren. Und drittens möchte ich dann Raum und Gelegenheit eröffnen für Ihre Fragen und meine darauf sich hoffentlich beziehenden Antworten. Nicht nur angesichts der Hitze, sondern auch deswegen, weil sich zu Semesterende immer die Termine besonders intensiv drängen für unser Eins, werde ich mir allerdings erlauben, heute ein bisschen früher aufzuhören, etwa 20 Minuten, Viertelstunde vor der üblichen Zeit, und ich hoffe, auch damit Ihren Geschmack zu treffen. Zunächst also ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen dieser Vorlesung und dieses Ihres Studiums. Sie wissen, dass es sich um eine der propädeutischen Einführungsvorlesungen im ersten Semester handelt, die vom Gesetz her sozusagen als erster Einstieg in das Studium vorgesehen sind, mit dem erklärten Ziel, dass hier eine Schwelle eingerichtet wird, über die manche, die die Füße nicht hoch genug heben, auch stolpern sollen, so sagt es das Gesetz. Wir halten es damit nicht streng, das will ich gleich von vornherein sagen. Aber dieser Hinweis geht schon Hand in Hand damit, dass wir eines der Institute sind, die eine extrem hohe Dropout-Rate haben, eine Dropout-Rate von ca. 60-80% der Studierenden, die im ersten Semester das Studium beginnen, ich habe das schon einmal erwähnt, vollenden dieses Studium nicht. Das heißt, unter 10, die hier unter Ihnen sitzen, sagt die Statistik, dass nur 1-2 oder maximal 3 ihr Studium auch abschließen werden. Das ist nicht gut, weder für Sie, noch für uns, noch für die Volkswirtschaft, obwohl mir die dabei zugegebenermaßen das geringste Anliegen ist. Aber was die Statistik darüber hinaus noch sagt, ist, dass die Mehrheit der Dropouts, also derjenigen, die das Studium nicht abschließen, ganz knapp vor der Diplomprüfung zu dieser Entscheidung sich endgültig durchringen. Ja, also irgendwann im 8. oder 10. Semester. Die Mehrheit der Dropouts bisher hat nämlich zum Zeitpunkt, wo sie ihr Studium aufgeben, bereits alle Prüfungen absolviert. Und das ist natürlich keine günstige Sache für die Studierenden selbst, wenn sie so spät erst drauf kommen, dass es zwar interessant war, aber doch nicht mit dem ursprünglich angestrebten Ziel sich ausgeht. Daher bemühen wir uns, teils freiwillig, teils auf Wunsch der Studierenden, teils aber auch unter dem Druck von enger werdenden Budgets, die sagen, jeder nicht ausgebildete Studierende, der jahrelang herumsitzt und dann doch nicht fertig wird, kostet den Staat irrsinnig viel. Also unter dem Druck all dieser Überlegungen, die nicht nur unsere sind, sondern eben auch fremde, bemühen wir uns schon frühzeitig auf eine Entscheidung für oder gegen die Ethnologie bei den Studierenden zu drängen. Und in dem Rahmen zunächst einmal finden auch diese Anfangsvorlesungen statt. Sie sollen die Grundbegriffe so vermitteln, dass halbwegs klar ist, worum es hier inhaltlich geht, welche allfälligen Studienaussichten und Berufsperspektiven dabei bestehen, und daher eher in den ersten zwei Studienjahren als in den letzten zwei Studienjahren auch einen allfälligen Wechsel der Studienrichtung nahelegen. Ich sage das auch deswegen, weil wir, wie schon einmal kurz angerissen, gerade mit dem Buch Explorationen ethnologischer Berufsfelder herausgekommen sind und uns zusammen mit dieser Senkung der Dropout-Rate in quantitativer Hinsicht natürlich vor allem auch in qualitativer Hinsicht bemühen, die Ausrichtung des Studiums auf die beruflichen Möglichkeiten, die sie haben oder die sich ihnen eröffnen könnten, zu fördern. Und da ist es, wie Sie im besagten Buch, sofern Sie es kaufen wollen, dann auch noch genauer nachlesen können, nun mal so, dass die Mehrheit derjenigen, die das Studium absolvieren, wie gesagt, bisher 2 von 10 Studienanfängern, dass die Mehrzahl also dieser 2 Studienabsolventinnen in Fächern unterkommen, die nicht im engeren Sinn hauptsächlich auf Grundlagenforschung hin orientiert sind. Das heißt, die Mehrheit der Absolventinnen wird im außeruniversitären Bereich und in Bereichen außerhalb der Forschung tätig. Das ist, wie ich persönlich finde, eine gute Sache, die eine Professionalisierung der Ethnologie anzeigt. Es ist ja schließlich keineswegs gesagt, dass es das oberste Ziel eines Faches sein sollte, nichts anderes zu tun, als seinen eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs hervorzubringen und zu reproduzieren. Jedes normale wissenschaftliche Fach wie die Medizin oder die Juristerei bilden einerseits wissenschaftlichen Nachwuchs in der Grundlagenforschung und für den akademischen Bereich aus, aber darüber hinaus und vor allem zu 90% bilden sie Experten für verschiedene Bereiche der Praxis, eben der medizinischen Praxis, der juristischen Praxis oder eben auch mehr und mehr bei uns der ethnologischen Praxis aus. Von daher soll diese Vorlesung viele von Ihnen motivieren, sich schon frühzeitig zu überlegen, nicht nur, ob Sie überhaupt Ethnologie weiter studieren wollen oder nicht, das auch, sondern vor allem, in welche Richtung und in welche Bereiche hinein Sie tätig werden wollen. Die höchstbezahlten Bereiche liegen ohne dies längst nicht mehr im Bereich der wissenschaftlichen Grundlagenforschung. Die höchstbezahlten Jobs für Ethnologen und Ethnologinnen liegen im Bereich der internationalen Friedenseinsätze und im Bereich der Vereinten Nationen und anderer internationalen Organisationen. Sie liegen darüber hinaus in einigen Segmenten der Medical Anthropology, das ist der begleitenden ethnologischen Forschung zum Gesundheitswesen, und in verwandten Bereichen wie etwa der Betriebsethnologie, also dem ethnologischen Expertentum und Consulting im Bereich von interkulturell tätigen Unternehmen. Für diese und andere Bereiche, inklusive solcher Bereiche, wo es nicht primär um höchstbezahlte Jobs geht, sondern auch um schlecht bezahlte, aber sozial sehr wichtige Jobs, haben wir eben auch unsere Module eingerichtet. Das ist im zweiten Studienabschnitt, wie Sie sicher schon wissen, die Ausrichtung auf mehr oder minder hochspezialisierte Berufsfelder. Und dorthin führen eben auch verschiedene Wege dieser Vorlesung weg in den ersten Studienabschnitt hinein und von dort weiter. Die Grundbegriffe, um die es aber in dieser Vorlesung geht, die werden schon genau studiert und diskutiert werden. Und insofern bitte ich Sie zu verstehen, dass wir bei der Prüfung ein gewisses Maß an Genauigkeit durchaus erwarten und voraussetzen. Es geht hier überhaupt nicht um Drohungen, es geht nicht um wildes Säbelrasseln, es geht darum, dass wir hoffentlich genau so wie Sie dieses Studium ernst nehmen und versuchen, es qualitativ zu einem hochwertigen Studium, das die Universität Wien und die Wissenschaften in Österreich mit Freude und Stolz herzeigen können, als ein gewisses Qualitätsmerkmal Wirtschaftslandschaft in Österreich fortzuentwickeln und zu stärken. Die Rahmenbedingungen sind ja auch solche, dass all das unter immer komplizierteren organisatorischen Voraussetzungen vor sich geht, die ich Ihnen hier nur kurz andeuten will. Rahmenbedingung 1 ist das UG Gera, das vor eineinhalb Jahren beschlossen wurde und in dessen Rahmen jetzt diese Universität Wien in ihre neue Reformphase eintritt, in dieser neuen Reformphase, die ab Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten wird, ist vorausgesetzt und vorgesehen, dass die bisherigen Fakultäten fallen, die human- und sozialwissenschaftliche einerseits und die kultur- und geisteswissenschaftliche andererseits, werden also als eigene Fakultäten aufgelöst, was dem Rektorat wahrscheinlich einige Einsparungen und einige zentrale Finanzmittel freispielt. Und zugleich werden die Institute selber in ihrer bisherigen Form schrittweise ein weniges von ihrer bisherigen Autonomie hergeben müssen und sich mit anderen Instituten zu Fächerbündeln und Leistungszentren zusammen zu schließen haben. In welche Richtung es da mit der Kultur- und Sozialanthropologie weitergeht, ist noch nicht ganz eindeutig festgelegt. Von uns her gibt es da eine stärkere Befürwortung eines gegenwartsbezogenen Zugangs, der würde uns dann wohl näher den anderen Sozialwissenschaften hin zuordnen, also etwa der Soziologie, der Politikwissenschaft, aber vielleicht auch der Volkskunde. Und mit diesen Fächern sozusagen einen stärkeren Verbund ergeben. Genauso wäre es aber theoretisch möglich, dass wir mit Afrikanistik, Indologie, Tibetologie, Arabistik und so weiter und so fort zu einem stärker regional und historisch orientierten Zentrum uns zusammenfinden könnten. Das ist noch in Diskussion. Ich bin für beide Möglichkeiten offen. Sie wissen auch, ich bin derzeit nicht Vorstand. Das werden wir untereinander und mit den Studierenden gut aushandeln. Aber da kommen noch während Ihrer Studienzeit einige Weichenstellungen auf uns alle zu, die Sie in der einen oder anderen Weise vielleicht auch mit betreffen könnten, weil die dann sich zusammenziehenden Institute wahrscheinlich auch einige Lehrveranstaltungen gemeinsam werden bestreiten müssen. Auch das ist wie heutzutage leider so oft dann sicher so, dass aus der Not eine Tugend gemacht wird und aus der Not des Sparenmüssens die Tugend der Interdisziplinarität erwachsen wird. Aber so werden viele dieser Dinge leider Gottes heute über die Bühne gebracht. Das führt mich auch dazu, dass Sie natürlich unter den Bedingungen einer zunehmend unter Geldknappheit leidenden Universität keineswegs immer die besten Studienbedingungen vorfinden. Ich habe jetzt gerade ein Habilkolloquium als Vorsitzender hinter mich gebracht, wo eine naturgemäß sehr aufgeregte Kandidatin eben den großen akademischen Augenblick ihres Lebens, Habilkolloquium, vor sich hatte und draußen und drüber uns und unter uns das übliche Hämmern und Sägen vor sich ging, sodass man sein eigenes Wort kaum verstand. Das sind zum Teil wirklich untragbare Bedingungen und das Beispiel dient mir nur dazu, um auch darauf zu verweisen, dass manche unter Ihnen in den Prüfungsnachmittagen des letzten Semesters unter ganz ähnlichen beunruhigenden Umständen mir gegenübertreten mussten, sodass wir uns beide jeweils anzuschreien hatten, was zwar vielleicht auch irgendeinen katharsischen Effekt hat und die Spannung abbauen hilft, aber ansonsten doch nicht der Wunschzustand ist, auf dem man sich dazu bewegt. Von daher will ich Ihnen gerne auch ein bisschen klar machen und in zwei Punkten um Ihr Verständnis bitten, dass es erstens einmal, wenn wir bei einigen Prüfungen, manche, nicht alle von meinen zählen dazu, ein bisschen stärker auf die Qualität schauen, dann ist das im gemeinsamen Interesse einer guten Fachausbildung. Wir haben nach wie vor trotz skandalöser Rahmenbedingungen halt einfach den Ruf, das beste Institut im deutschsprachigen Raum zu sein und eines der besten in Europa. den wollen wir uns nicht so ohne weiteres kaputt machen lassen. Von daher sind wir auch im Prinzip stolz auf unsere Studierenden und von daher wollen wir halt auch gerne, dass sie was lernen und was wissen. Fassen Sie es nicht als Beleidigung oder als Kränkung Ihrer Person auf, wenn gesagt wird, na, das reicht heute noch nicht, kommen Sie bitte in ein oder in zwei Wochen wieder. Das geht überhaupt nicht darum, Sie zu demütigen, zu kränken, zu zerstören, in Ihrem Selbstbewusstsein zu ruinieren. Es geht nur darum, dass wir gerne haben, dass Sie was können und dass Sie hier was gelernt haben, weil wir eben der Meinung sind, in der Ethnologie kann man auch was lernen. Und es sind nicht nur Worte und Eitlatant oder Gelabere, sondern Einsichten und Verständnisformen, die hier vermittelt werden. Was ich auch im Rahmen dieser Hinweise als zweites für die Prüfung sagen möchte, ist nochmals, wie schon ganz am Anfang, die Durchfallrate ist nicht wie in den Einstiegsprüfungen auf der Wirtschaftsuniversität von vornherein mit 60% statistisch festgelegt. Und alles, was schlecht zu den schlechteren 60% gehört, kriegt daher automatisch einen Fünfer. Nein, so machen wir es hier nicht. Sondern sie ist im Großen und Ganzen im Schnitt retrospektiv bei maximal 10-15% angesiedelt, aber die kommen vor. Und in der Regel, wenn es um meine Prüfung geht, sage ich den Betreffenden auch erstens einmal, warum das jetzt nicht genügend war. Und ich mache es auch fast immer zum Prinzip, dass die Fragen, die zum nicht genügend geführt haben, dann bei der Wiederholungsprüfung wieder gefragt werden, damit das dann halt gelernt ist, was beim ersten Mal nicht gewusst wurde. Was die Anmeldungen betrifft, so werde ich nach den Erfahrungen dieses Studienjahres tatsächlich bei den mündlichen Prüfungen bleiben. Das hat sich aus meiner Sicht zu 95% bewährt. Und ich komme gar nicht dazu, Ihnen alle Gründe aufzuzählen, die dafür sprechen, aber es gibt sehr, sehr viele, zum Beispiel auch den für mich ersten und maßgeblichen, dass ich Sie halt kennenlerne und nicht nur Ihre unleserliche Handschrift, wie es bei den schriftlichen Prüfungen der Fall wäre. Der zweite ist aber auch der, das gebe ich gerne zu, dass bei den mündlichen Prüfungen eben in der Regel nur die antreten, die sich's wirklich zutrauen. Und bei den schriftlichen Prüfungen treten viele andere mehr auch mal an, im Schutz der Anonymität. Und das verschafft mir dann einfach ein zu ausgedehntes Lesevergnügen bei Dingen, die eben doch nicht es immer wert sind, gelesen zu werden. Ja, also insofern teile ich mir dadurch schon auch besser meine eigene Arbeitszeit ein, gebe ich gern zu, spielt da mit eine Rolle, ist aber nicht der hauptsächliche Punkt. Ich glaube eben auch, dass bei Versagen leichter einschätzbar ist, ob jemand einfach im Moment ein Blackout hat oder ob er oder sie das überhaupt nicht weiß, dann kann man aber auch darauf besser hinweisen, als wenn da nur schriftlich nicht genügend irgendwo auf einer Anschlagtafel steht und dem Betreffenden sagen, schauen Sie das oder jenes, schauen Sie sich noch einmal an. Von Ihrer Seite würde ich mir wünschen, dass Sie sich für die Prüfung vergegenwärtigen, dass es grundsätzlich diese beiden Formen der Organisation der Prüfung für Sie gibt. Erstens, Sie melden sich zu einem Termin an, dann bitte ich Sie dringend, diesen Termin auch wahrzunehmen. Mehrere, um nicht zu sagen viele, um nicht zu sagen die Mehrheit meiner Kolleginnen und Kollegen von anderen Instituten finden eh schon, dass ich ein Wahnsinniger bin, dass ich diejenigen, die nicht zu den Prüfungen antreten, nicht sanktioniere. Ja, es ist überall sonst der Fall, bei mir nicht. Viele ältersemestrige Studierende sagen, das ist ein Blödsinn, das geht auf unsere Kosten, dass du so viele Leute annimmst für die Anmeldelisten, dann kommt nur die Hälfte und die anderen, die gerne drangekommen wären, haben keine Chance auf einen fixen Termin. Also ich teile mit, das probiere ich noch ein Jahr, so sanktionsfrei. Im Prinzip sieht das UOG aber vor, dass es auch andere Möglichkeiten gäbe, zum Beispiel die Matrikelnummer schon bei der Anmeldung zu verlangen und nicht erscheinen, dann mit nicht bestanden gleichzusetzen. Ja, bin ich einer der wenigen an der Uni Wien, der das nicht macht. Ich bitte, das zu schätzen und ich bitte, das aber zugleich nicht so schamlos auszunutzen, wie Sie es bisher gemacht haben. Es waren beim Prüfungsterminen einfach in der Regel maximal 30% derer, die sich angemeldet haben, dann auch da in den letzten 2 Monaten. Also, wenn Sie sich anmelden, dann kommen Sie bitte unter allen Umständen. Ich binde mir ja auch gern eine Maske um mich von Ihren zahllosen Grippen, die da plötzlich vor Prüfungsterminen seuchenhaft um sich greifen, nicht anstecken zu lassen. Aber kommen Sie dann doch hin. Ich habe schon zu tun, ja. Ich kann also meine E-Mail, wenn da niemand kommt, bestreiten und andere Dinge machen. Fahrt wird mir ja nicht, wenn ich sie nicht sehe. Aber die anderen kommen unter Druck. Daher nehmen Sie das bitte wahr. Oder aber Sie entscheiden sich von vornherein dafür, mit selbstentwaffnenden, ehrlichen Blick in den Spiegel. Ja, ich bin ein wankelmütiger Charakter. Ich weiß bis zum Abend vorher nicht, ob ich hingehe oder nicht. Dann melden Sie sich bitte nicht an. Dann melden Sie sich bitte von vornherein nicht an, sondern kommen hin und schauen, dass Sie eine dieser ohne dies oft vorhandenen Lücken wahrnehmen. Ja, also die 2 Möglichkeiten gibt's. Anmelden. Ein letztes Mal probiere ich es noch. Wenn es funktioniert, probiere ich es weiter. Aber wirklich nur, wenn die sich anmelden, dann auch halbwegs substanziell und repräsentativ erscheinen, ohne Sanktionen. Bei Nichterscheinen. Aber nehmen Sie die Möglichkeit der Anmeldung bitte ernst. Oder aber Sie probieren es auf gut Glück und schauen, dass Sie dann drankommen, wenn Sie sich vorbereitet fühlen und eben eine Lücke entsteht. Soweit dieses. Bei den mündlichen Prüfungen wird also in der Regel, wie ich schon mehrmals gesagt habe, mit einer Veto-Klausel, die eine der 3 Fragen sich auf die Pflichtliteratur beziehen, und die Pflichtliteratur haben wir ausführlich und oft angegeben. Es ist also sicher nicht möglich, dass mir jemand sagt, das hat er nicht gewusst. Und wenn mir jemand sagt, ich habe es nicht gelesen, dann ist es vertane Zeit, weil ich habe es nicht gelesen, heißt, ich brauche gar nicht zur Prüfung antreten. Eine Frage bezieht sich ganz sicher auf die schriftliche Pflichtliteratur und die hat, wie gesagt, Veto-Charakter. Wenn Sie es nicht gelesen haben, kommen Sie nicht durch. Die 2 anderen Fragen beziehen sich auf die Grundbegriffe, die wir in dieser Vorlesung behandelt haben und zu denen ich Ihnen dann in der Folge noch einige zusammenfassende Worte mitteilen möchte, was mir aus meiner Warte sozusagen an Kerndefinitionen wichtig erscheint. Soweit also mal einiges zu den Rahmenbedingungen, was Studienabbruch, Studienfortsetzung, Orientierung auf weiteres Studium betrifft. Ich darf dabei noch hinzufügen, dass wir unter Umständen im Zuge der voranschreitenden europäischen Integration vielleicht auch in den nächsten 2-3 Jahren damit konfrontiert sein werden, dass der Baccalaureus verpflichtend von oben eingeführt wird. Bisher steht es ja den einzelnen Studienfächern in Österreich frei, ob sie sich für oder gegen die Aufnahme eines Baccalaureatsstudiums entscheiden. Baccalaureatsstudium heißt im Großen und Ganzen etwa 60% des bisherigen Magisterstudiums absolvieren und damit den Titel haben, ohne Abschlussarbeit. Das wäre natürlich eine elegante Form, um unsere große Dropout-Rate auf einer Ebene, wo sie stattfindet, zu null hin abzusenken. Aber ganz ehrlich gesagt weiß ich nicht, was der Arbeitsmarkt in Europa und was der Arbeitsmarkt in Österreich mit Hunderten und Tausenden von Baccalaureen der Ethnologie und Kultur- und Sozialanthropologie anfangen soll, außer dass diese Baccalaureen dann Ihnen, die hoffentlich den Magister haben, die Jobs wegnehmen zum halben Geld. Nicht? So wie es in Großbritannien und den USA ja sehr wohl der Fall ist, wo die BAs eben überall in Bereiche hineingeströmt sind, die vorher von den MAs besetzt waren. Insofern fürchte ich eben, dass ein Baccalaureatseinführung zwar uns als Institut irgendwie die Statistik schönt und wir haben dann 300% mehr erfolgreiche Absolventinnen, weil die alle auch irgendeinen Titel haben, können also irgendwie glorreicher dastehen, aber für Sie als zukünftige Nicht-Dropouts, glaube ich, ist es eine Unterschichtung, die hauptsächlich Nachteile hat. So sehe ich das persönlich, weil Feldforschung machen oder einen wissenschaftlichen Vortrag halten oder selbstständig analytisch die Konzepte und Methoden der Ethnologie in der Praxis anwenden, das kann man, glaube ich, wirklich nicht so ohne weiteres nach dem vierten Semester, sondern da braucht es schon mal 8, würde ich schon sagen. Insofern bin ich persönlich bis auf weiteres mal beim Beibehalten des Status quo, auch wenn die Mehrheit der deutschen Institute der Ethnologie zum Baccalaureat übergegangen ist, die Mehrheit der skandinavischen, britischen und skandinavischen und französischen Kultur- und Sozialanthropologie-Institute sind es nicht. Und an deren Qualität halte ich mich da im Zweifelsfall eher. Soweit mal zu diesem Punkt. Und ich darf Sie einladen, auch dazu, wenn Sie wollen, Nachfragen zu stellen, bevor ich zum nächsten übergehe, der eben versucht, ein bisschen eine inhaltliche Zusammenfassung dessen Ihnen zu unterbreiten, was wir in diesem Semester gemacht haben. Gibt es also zu den sich ändernden Rahmenbedingungen für Studium und Universität von Ihrer Seite Fragen oder Kommentare? Ja. Ja, die Frage ist also, ob es Untersuchungen gibt, warum es so eine hohe Dropout-Rate gibt. Es gibt ein paar Untersuchungen generell zur Universität Wien und dann speziell in unserem Fach. Die generellen Untersuchungen zur Universität Wien sagen, dass das Studium eben sehr, sehr lange für die Studierenden bis ins fünfte, sechste Semester nicht interaktiv genug ist, dass sie also nicht genügend einbezogen werden in Diskussionen, in schriftliche Arbeiten, in praktische Übungen und daher dann ganz spät eben mit der Diplomarbeit auf einmal aktiv werden sollen, während sie vorher jahrelang passiv gehalten sind. Und daher überfordert das dann viele, weil sie es auch nicht gelernt haben, auf einmal wissenschaftlicher Autor einer 100-seitigen Diplomarbeit werden zu müssen, wenn man vorher nichts Praktisches zu lernen Gelegenheit hatte. Das, glaube ich, stimmt für viele Fächer hundertprozentig bei uns. Meine ich, stimmt es wirklich nur teilweise, gerade auch mit dem neuen Studienplan. Ich meine, ich will es jetzt nicht selbst lobend darauf verweisen, dass ich Sie schon ziemlich intensiv immer wieder darauf hingedrängt habe, sich über Diskussionen hier auch einzubringen, obwohl das ein Teil der Bemühungen des Instituts ist. Aber wir haben halt mit dem neuen Studienplan doch sehr viel Proseminare am Anfang, sehr viel Praktika in der mittleren Stufe eingebaut, sodass vieles von der alten Kritik da, glaube ich, mal aufgefangen ist. Bei der Ethnologie kommt schon noch dazu, dass es halt schwer ist, oft eine fremde Sprache zum Beispiel zu lernen, dass es oft schwer ist, die Erfahrungen der Feldforschung, ob sie im eigenen Land oder in einem fremden Land gemacht wurde, dann menschengerecht zu Papier zu bringen, und dass man anders als etwa in der Soziologie oder Politikwissenschaften bei uns nicht so ohne weiteres als Team arbeiten kann. Ja, die Soziologen oder Politikwissenschaftler können halt einfach in großen Forschungsgruppen ihre quantitativen Untersuchungen nach einem Standardfragebogen durchführen und den dann durch den Computer laufen lassen. Das kann man auch zu 10. oder zu 12. machen. Als Ethnologin, wenn man sich mit der Lage von Flüchtlingsfrauen in Gaza befasst oder mit der Lage von den Lebenswegen von Körperbehinderten in Vorarlberg, dann braucht es einfach sehr viel Arbeit alleine und sehr viel einfühlsame Arbeit alleine mit anderen Menschen, wo der Zugang nicht immer leicht ist. Das heißt, es ist einfach viel eher die Arbeit von einem Goldschmied oder einem Kunsthandwerker, der halt auch sehr lang alleine an seinem Werkstück oder an ihrem Werkstück basteln muss und arbeiten muss und nicht schnell und gleich zufriedenzustellen ist. Und da spielt schon auch die Einsamkeit der Forschung, glaube ich, bei vielen eine Rolle, dass sie halt dann manchmal aufgeben. Und das wird sich nie ganz ändern lassen, obwohl man durch gegenseitige Unterstützungsgruppen oder durch gute Diplomandenseminare, die zumindest Flankenschutz geben, da sicher auch noch einiges verbessern kann. Andere Fragen? Dann komme ich zum zweiten Punkt, einer kurzen Zusammenfassung dessen, was hier geschah. Die drei Schlüsselbegriffe waren Kolonialismus, Rassismus und Ethnizität. Und wir haben sie in dieser Reihenfolge auch recht systematisch, wie ich meine, mit vielen Fragestunden durchgearbeitet.